ihres philosophischen Schaffens sind die Briefe zweier Freunde, in denen Günderode ihre Welt sich darstellt.
Über allem Zweifel ist mir die Unsterblichkeit des Lebens im Ganzen. Denn dieses Ganze ist eben das Leben und es wogt auf und nieder in seinen Gliedern, den Elementen. Und was es auch sei, dass durch Auflösung, die wir zuweilen Tod nennen, zu denselben zurückgegangen ist, das vermischt sich mit den Elementen nach Gesetzen der Verwandtschaft, das heißt, das Ähnliche zu dem Ähnlichen. Aber anders sind diese Elemente geworden, nachdem sie einmal im Organismus zum Leben hinaufgetrieben gewesen. Sie sind lebendiger geworden, wie zwei, die sich in langem Kampfe üben, stärker sind, wenn er geendet hat, als ehe sie kämpften. So die Elemente, denn sie sind lebendig und jede lebendige Kraft stärkt sich durch Übung. So gibt jeder Sterbende der Erde ein erhöhtes, entwickelteres Elementarleben zurück, welches sie in aufsteigenden Formen fortbildet. Und der Organismus, indem er immer entwickeltere Elemente in sich aufnimmt, muss dadurch immer vollkommener und allgemeiner werden.
Alle Zweifel lösen sich hier in der Idee des ewigen Lebens. Die wichtigste und höchste Aufgabe der Menschen ist es, im irdischen Leben ganz sie selbst zu sein, um mit dieser Individualität die Unendlichkeit zu vervollkommnen.
So wird die Allheit lebendig durch den Untergang der Einzelheit. Und die Einzelheit lebt unsterblich fort in der Allheit, deren Leben sie lebend entwickelte und nach dem Tode selbst erhöht und mehrt. Und so durch Leben und Sterben die Idee der Erde realisieren hilft.
Die Briefe zweier Freunde sind Teil von Melete, Günderodes letzter Sammlung und ihrem reifsten Werk. Die Themen: Liebe und Tod. Geprägt ist Melete entschieden von zwei Dingen: der Naturphilosophie Schellings und Günderodes Liebe zu Friedrich Kreutzer. Kennengelernt haben sich Günderode und Kreutzer im Jahre 1804. Er, Professor in Heidelberg und verheiratet mit der 13 Jahre älteren Sophie Leske, verliebte sich sofort in Günderode. Sie war noch unter dem Eindruck der gescheiterten Liebe zu Savigny anfänglich eher zurückhaltend. Im Gegensatz zu Savigny hatte Kreutzer jedoch schon etwas aus sich gemacht und fühlte sich erdrückt von dem bürgerlichen Leben, das Savigny erst anstrebte. Dies und die Tatsache, dass er sie als Dichterin anerkannte und bewunderte, nahm Günderode rasch für ihn ein.
O reiche Armut, gebend seliges Empfangen, in Zagheit Mut, in Freiheit doch gefangen, in Stummheit Sprache, schüchtern bei Tage, siegend mit zaghaftem Bangen. Lebendiger Tod, im einen sel'ges Leben, schwelgend in Not, im Widerstand ergeben, genießen, schmachten, nie satt betrachten, Leben im Traum und doppelt leben.
Beide ergänzten sich in ihren besten Zeiten gut. Sie schätzte ihn als Kritiker ihrer Werke und gab ihm Anregungen für seine Arbeit. Er ließ sie an seinen mythologischen Studien teilhaben und veröffentlichte einige ihrer Werke in seiner Zeitschrift. Günderode beginnt zu ahnen, wie die ideale Beziehung für sie aussähe: mit dem geliebten Mann leben und arbeiten.
Wie ist ganz mein Sinn befangen, einer anzuhangen, diese eine zu umfangen, treibt mich einzig nur Verlangen. Freude kann mir nur gewähren, heimlich diesen Wunsch zu nähren, mich in Träumen zu betören, mich in Sehnen zu verzehren, was mich tötet, zu gebären.
Die Geschichte nimmt ihren vorhersehbaren Lauf. Kreutzers Frau willigt in eine Scheidung ein, überlegte sich kurz darauf wieder anders. Briefe von Günderode und Kreutzer werden über Mittelsmänner und Frauen verschickt. Um einer Aufdeckung des Verhältnisses zu entgehen, erhalten die Personen verschlüsselte Namen. Pläne werden geschmiedet. Günderode will als Mann verkleidet Kreutzer nach Russland folgen. Er schlägt vor, sie solle als Geliebte im Hause des Ehepaares wohnen. Eine Situation, die vertraut anmutet, wurde Günderode doch schon von dem Ehepaar von Savigny zur Dritten im Bunde gemacht. Kreutzer, der in seiner Ehe zwar sicher unglücklich war, aber durchaus die Bequemlichkeit eines wohlgeführten Haushaltes zu schätzen wusste, entfernte sich immer mehr von Günderode. Er findet ständig neue Hindernisse für eine Scheidung. Höhepunkt ist der Ausruf, man könne doch den Kurfürsten in solch schweren Zeiten nicht mit diesen Dingen belasten. Im März 1805 schreibt Günderode an Kreutzer:
Den vorigen Sonntag war ich den ganzen Tag allein zu Hause. Abends hatte ich etwas Brustschmerzen und nicht nur war ich sehr ruhig darüber, ich möchte fast sagen, eh nicht froh. Ich dachte an alle mich umgebenden, drückenden Verhältnisse. Und da war mir der Gedanke, ihrer vielleicht bald entfesselt zu sein, sehr erwünscht. Zugleich dankte ich dem Schicksal, dass es mich so lange hatte leben lassen, um etwas von Schellings göttlicher Philosophie zu begreifen und dass mir wenigstens vor dem Tode der Sinn für alle himmlischen Wahrheiten dieser Lehre aufgegangen sei. Ihr Brief, den ich kürzlich erhielt, hat mich so fremd angesehen und ich konnte weder seine Sprache noch seine Blicke recht verstehen. Er ist so vernünftig, so voll nützlicher Tatlust und gefällt sich im Leben. Ich aber habe schon viele Tage im Orkus gelebt und nur darauf gedacht, bald und ohne Schmerz, nicht allein in Gedanken, nein, ganz und gar hinunterzuwallen. Auch sie wollte ich dort finden. Aber sie denken andere Dinge, sie richten sich eben jetzt recht ein im Leben. Die Freundschaft, wie ich sie mit ihnen meinte, war ein Bund auf Leben und Tod.
Der Brief einer 25-Jährigen. Die Welt war ihr bisher nicht wohlwollend gegenübergetreten und sie war hellsichtig genug zu wissen, woran es lag. Günderode erträumte im Leben wie in ihrem Werk eine Gesellschaft, in der es möglich ist, der eigenen inneren Natur gemäß zu leben. Die Unbedingtheit, mit der sie sich als Dichterin betätigte, sprengte jedoch den Rahmen der bedingten weiblichen Existenz. Je bedeutender sie als Schriftstellerin wurde, desto ungeeigneter war sie für das Leben als Frau im 19. Jahrhundert. Was mich tötet, zu gebären. Ihr Leben wirkt wie ein Selbstversuch, in dem sie in allen Rollen scheiterte. Der letzte Akt. Günderode idealisiert Kreuzer, verschreibt ihm ihr Leben rückhaltlos, unbedingt. Gleichzeitig sieht sie ihre Lage sehr klar und nüchtern.
Was mein übriges Leben betrifft, so merke ich immer mehr, dass meine heroische Seele sich immer mehr in Liebesweichheit und Liebessehnen aufgelöst hat. Dieser Zustand ist nicht gut für einen Menschen, der doch für sich alleine stehen muss und der wohl nimmermehr mit dem Gegenstand seiner Liebe vereint wird.
Nach einem letzten Treffen verfällt Kreuzer in ein Nervenfieber. Während seiner Krankheit beschließt er die endgültige Trennung. Günderode fängt den Brief mit der Nachricht ab. Wie ihre Gastgeberinnen berichten, war sie an diesem Abend heiter wie selten. Sie wirkte gelöst und entspannt. Das letzte Band, das sie noch an die Erde geknüpft hatte, war gerissen. Am 26. Juli 1806 beendete sie in Weil am Rhein ihr irdisches Leben mit einem Dolchstoß.